Du weißt anscheinend nicht mehr, was du geschrieben hast.
Entspannt euch.
So ähnlich. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja.
Also ist Geduld deine Stärke?
Nein. Aber es ist eine Einsicht, die ich hatte im Leben. Okay. Eine der wichtigsten Einsichten in meinem Leben. Ja. Dass ich, Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke, aber ich übertrage meine Ungeduld nicht auf meine Umwelt.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich bin heute in einem Restaurant, da war ich vor der Aufzeichnung auch, 2 Tage vorher circa. Ja, man könnte sagen zum Testen, ich war mit 2 Freunden hier, denn ich wollte mir einen aktuellen Eindruck verschaffen, und zwar von der Bullerei in Hamburg. Denn mein heutiger Gast ist Tim Melzer. Das ist wohl der bekannteste Koch Deutschlands, auch wenn er nicht mehr hinterm Herd steht, sondern meistens vor der Kamera. Und wir sprechen darüber, welchen Effekt seine Strahlkraft auf das Restaurant hat und weshalb er Spitzenküche Streetfood vorzieht. Und man kann es fast nicht glauben, aber der Weg von Tim ins Fernsehen geschah eher zufällig und er erzählt uns auch, wie das passiert ist, nämlich in seinem ersten Restaurant im Weißen Haus.
Moin.
Moin, lieber Tim. Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Hörer oder Hörerinnen denken, dass, okay, warum ist Tim Melzer beim Feinschmecker?
Ja.
Vielleicht denkst du das auch.
Nö.
Aber ich habe eine Interviewantwort von dir gefunden und die passt eigentlich ganz gut. Da wurdest du gefragt, Streetfood oder Sterneküche?
Mhm.
Und das Sterneküche geantwortet.
Ja.
Und warum?
Naja, weil ich ein Genussmensch bin und es geht ja um die Qualität auf dem Teller und nicht das Drumherum. Und da bevorzuge ich schon eine ausgearbeitete Küche, die mich auch geschmacklich ein bisschen herausfordert.
Okay, was
als
heißt das?
Einfach nur das Befriedigen der einfachen Genüsse. Das gehört im Alltag für mich definitiv dazu. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte und ich müsste mich zwanghaft entscheiden, bin ich von Streetfood ab einem gewissen Level gelangweilt und ich brauche die Herausforderung auch im Geschmack.
Okay, und was ist so eine Herausforderung im Geschmack dann für dich?
Also langsam gar nichts mehr, weil ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und ich habe viel gegessen, viel gesehen. Und wenn was für mich herausfordernd ist, ist, wenn ich Vergleichbares in einer Art schon mal gegessen oder gesehen habe, dann der eigentlichen Arbeit auf dem Teller noch den notwendigen Respekt zu zollen. Hm. Also ich mag keine Kopisten. Und in der Küche ist es nun mal so, dass es bestimmt ganz herausragende, innovative, eigenständige Ideen und Handschriften zu entdecken gibt. Aber sie sind aufgrund eben des Feinschmeckers oder anderer Wertungsmagazine eher zu einer Genormtheit verkommen.
Okay. Und gehst du privat viel essen?
Semi-privat. Auf Geschäftsreisen, Reisen, die ich mache, und das ist sehr viel, da habe ich natürlich auch private Momente und die nutze ich dann, um essen zu gehen. Hm. Aber in Hamburg bin ich eher auch so, Wattebuhren, ich kenne das Frieder nicht, also soll heißen, da liebe ich schon meine mir geschätzten Restaurants.
Okay. Und wie findest du denn neue Restaurants? Hast du Tippgeber oder du sagtest vorhin im Vorgespräch, Bauchgefühl ist deine...
Also es gibt ein kleines Netzwerk, das ich anrufe, wenn ich in eine fremde Stadt reise, ne, ob es da einen Tipp gibt, ob es irgendwas Spannendes zu entdecken gibt, weil ich mich selber kaum informiere. Also ich lese keine Magazine, ich bin relativ wenig auf Instagram unterwegs, einfach weil ich Angst habe, die Ideen, die ich dort entdecke, gut zu finden und zu klauen. Weil
okay.
Das ist, ich versuche schon so meine eigene Welt mir zu gestalten und ich finde immer, je mehr man sieht, desto schwerer ist es auch wirklich, sich davon zu abstrahieren.
Ja.
Es gibt eine schöne Geschichte, ich habe ein Kochbuch mal gemacht und hatte eine ganz tolle Idee und ich war so begeistert und überzeugt von mir und dachte, boah, ist das geil. Und Marcel Stut, mit dem ich diese Kochbücher, den du ja auch kennst, mit dem ich immer diese Kochbücher gemacht habe, sagte, das kenne ich. Und er sagt, das kannst du nicht kennen, das habe ich erfunden. Und dann sagt er, doch, ich glaube Jamie Oliver. Und da habe ich auch, verdammt.
Ein Kollege.
Hat er mir die Seite gezeigt und es sah sogar relativ identisch aus. Aber zu dem Moment, wo ich es gemacht habe, war ich mir sehr, sehr sicher, dass es meine Idee war. Und da bin ich mal dazu übergegangen, gar nicht so viel zu gucken. Zu erleben, ja, aber nicht im Print und auch nicht so sehr online, um mir die Welt eher freier entdecken zu dürfen. Und da rufe ich Freunde an nach Empfehlungen, Freunden, denen ich vertraue, Freunden, wo ich glaube, dass die einen guten Zugang haben zu jeglicher Form von Kulinarik.
Ja.
Also keine Snobs, die einfach nur hoch essen. Menschen, die ein Gespür haben für die Stadt, für die Atmosphäre, für die Region oder vielleicht auch für die Menschen. Und ansonsten habe ich einen ganz simplen Weg. Ich esse da, wo ich bin. Also ich versuche mir sehr viel freie Räume aufrechtzuerhalten, was nicht immer von Vorteil ist, weil ich dadurch auch schon nicht so gut gegessen habe. So spontane Entscheidungen sind nicht immer gut. Ja. Aber ich habe auch schon sehr Schönes dadurch entdecken dürfen.
Ja. Und wenn du sagst, gerade Instagram hast du angesprochen, du hast dann Angst, was zu kopieren.
Ja.
Wie würde das denn aussehen? Würdest du dann zu deinen Köchen in der Bullerei gehen und sagen, Jungs, ich glaube, das ist ziemlich geil, wenn wir das auch machen würden?
Nee, aber ich entdecke jetzt bei meinen Köchen sehr oft, dass ich bestimmte Dinge entdecke und ich sage, aber das habe ich schon mal gesehen und das ist nicht unsere Idee, das möchte ich nicht. Also ich lasse mich auch inspirieren, wenn ich eine Blockade habe oder in einen kreativen Prozess einsteigen muss, dass ich mir mal Kochbücher zur Hand nehme, Handschriften angucke, so ein bisschen Nennung von Rezepttiteln etc. Ich gehe nie ins Rezept rein, aber ich schaue mir auch mal Dinge an. Mhm. Und ich bin jetzt zum Beispiel gerade ganz großer Fan und das nervt mich richtig, weil wir konzeptionell sehr, sehr ähnlich sind, also mit einer Idee, die schon, mit der ich sehr lange schwanger gehe. Das ist der Wolfsgruber in München, der eine sehr schöne, bistroartige, handwerklich toll gemachte Küche macht, die sehr zugänglich ist. Man könnte schon fast sagen Wirtshausküche. Mhm. Und das ist genau so ein Aspekt, den ich gerade habe. Und wir haben uns leider kennengelernt, im positiven Sinne. Ja. Aber es fällt mir gerade wahnsinnig schwer, nicht die Dinge, die er macht, so schön zu finden, dass ich sie einfach so, aber es ist so deckungsgleich von der Idee her, vom Bild her.
Ja.
Deshalb muss ich mich gerade wirklich zwingen, nicht seine Sachen mehr anzugucken.
Okay.
Weil ich laufe Gefahr, genau diesen Prozess, den ich mir vielleicht selber habe, zumindest für mein Ego, mir selber arbeite, eine ähnliche Tellersprache zu haben, dass ich dann auch sage, nee, es ist auch wirklich meins.
Ja, ja.
Also wir sind vielleicht in derselben Phase. Aber das ist schon ganz toll, was er da macht.
Heißt das denn auch, dass du dann hier involviert bist in der Bullerei, wenn es darum geht, eine neue Karte zu schreiben oder Gerichte abzuändern? Ich denke mal, wir sitzen übrigens in der Bullerei gerade. Mhm. Das Senfei bleibt wahrscheinlich immer bestehen.
Deshalb kann es auch hier und da mal zum Störgeräusch kommen, weil die Bullerei ist ein aktiver Betrieb, auch jetzt gerade. Ja. Wir haben uns hier ins Hauptrestaurant zurückgezogen. Natürlich bin ich in der Bullerei involviert. Allerdings bin ich ja nicht der klassische Küchenchef, der eine Rezeptur vorgibt, sondern ich bin der Wirt, ich bin der kochende Wirt. Und ich habe Ideen und ich muss das Unternehmen leiten und führen und ich muss mich mit Dingen beschäftigen, dass das Produkt, was wir hier herstellen, auch beim Gast ankommt. Mhm. Und dass es auch verstanden wird, weil wir sind ja auch wirtschaftlich orientiert. Das bedeutet, ich gehe schon mit eigenen Ideen, mit Handschriften in die Küche. Ich habe einen Geschmack im Mund, ich habe ein Produkt, ich habe eine, vielleicht auch mal, was ich gegessen habe. Dann zeige ich mal, guck mal, schau mal, wie diese Grundidee, wie einfach und simpel das war. Ich sage sehr oft, dass ich mich durch die italienische oder auch japanische Küche inspirieren lasse. Aber ich bin weit davon entfernt, italienisch oder japanisch zu kochen, sondern ich koche immer noch Deutsch. Mhm. Aber die Zusammensetzung der Gerichte in den einzelnen Komponenten, die Klarheit, die Demut wirklich vor dem Produkt, nicht das Gelabere, sondern die echte Demut, nämlich einfach ein bisschen Mehl, ein bisschen Eier, eine schöne Tomate ist ein bombastisches Gericht. Das passt dann mit Tomatensauce und das kann fantastisch sein. Die Cacio e Pepe, die gerade allen Ordens ist, wie heißt hier die Pasta mit der Guanciale?
Carbonara.
Die Carbonara.
Ja.
Ist ja eigentlich bei uns so ein Kantinengericht gewesen, aber ist gerade weltweit neben dem Club Sandwich eins der Gerichte, was du auf fast allen Karten findest. Mhm. Und was ist es? Mehl, Eier, ein bisschen Speck, ein bisschen Ei, ein bisschen Käse. Mhm. Daraus wird ein Gericht zelebriert, was einer ganzen Nation sozusagen auch den Rücken stärkt. Und das finde ich bemerkenswert. Das ist ähnlich bei der japanischen Küche, Reis und Fisch. Natürlich ist da eine handwerkliche Präzision und Perfektion dahinter. Aber am Ende des Tages ist es Reis und Fisch.
Das stimmt, ja. Wann war es denn das letzte Mal, wo du gedacht hast, boah, ist das geil, das ist Wahnsinn. Wie machen die das?
Den Namen habe ich leider vergessen. Ich war mit Lukas Marz in Wien unterwegs für den Tourismusverband. Macht Lukas also eine kleine Online-Serie und wir haben eine kleine Tour durch Wien gemacht und er hat mir so zwei, drei seiner Lieblingsrestaurants gezeigt. Auch da wieder bin ich fast sauer drüber. Das Salzamt hat mich sehr begeistert, atmosphärisch. Auch eine ganz einfache Bistro-Küche. Der Küchenchef hat früher mal in Roberts Bistro in Düsseldorf gearbeitet, was ich immer zu einem meiner Lieblingsläden erklärt hatte. Und dann waren wir, oh Gott, ich meine, es ist japanisch-italienisch, natürlich leicht Nickel-Küche. Und die haben eine offene Lasagne gemacht, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Also weil die war so simpel gedacht, die war so intelligent, atmosphärisch und geschmacklich zusammengeführt und hatte auch mal von der Tellersprache was sehr Rustikales, was sehr, sehr Rustikales, aber eben auch was, wo ich gesagt habe, ja, diese Richtung funktioniert auch bei mir in der Bullerei, weil ich sie auch geschmacklich ganz toll fand. Und wir arbeiten viel am Geschmack hier in der Bullerei, nicht nur an Gerichten. Aber eben auch die Idee dahinter, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Und könnte es auch sowas geben wie zum Beispiel ein Gericht mit Kürbis, da bist du ja kein Fan von, dass er dich dann doch irgendwann mal begeistert?
Oh, nicht wirklich. Weil ich sag mal, Kürbis schmeckt immer nach dem, was man dazu gibt, ne? Also dann wird er lecker. Und Kürbis mit Curry ist natürlich gut. Kürbis-Ingwer ist eine Verbindung wie Tomate-Mozzarella. Ja, es gibt ein Gericht, das mag ich sehr. Das ist ein italienisches Gericht, geschmorter Kürbis mit Parmesankäse und Amarettinis. Das ist so eine Weihnachtsfüllung für Raviolis oder so, sowas. Aber ansonsten halte ich Kürbis für echt überschätzt. Muss ich aber sagen. Ja. Das mehlige Dreckzeug, du.
Okay, ich habe jetzt ein Zitat für dich. Mal gucken, ob du es erkennst. Keine Angst und fürchtet euch nicht. Mhm. Das klingt fast biblisch. Mhm. Weißt du, woher das stammt?
Nee, aber ich sage immer, Angst ist ein beschissener Koch. Also so würde ich das formulieren.
Das stammt aus deinem ersten Kochbuch. Das ist der erste Satz im Vorwort.
Wirklich?
Born to Cook von 2004.
Fürchtet euch sogar nicht. Ja, das ist sehr biblisch.
Keine Angst und fürchtet euch nicht.
Guck mal, dann siehst du, dass meine Sprache durch Formate wie Kitchen Impossible doch etwas radikaler geworden sind.
Ja,
ich halte Angst für einen ganz dummen Koch.
Ja, aber war das damals schon deine Mission, den Menschen die Angst vorm Kochen zu nehmen?
Absolut. Das ist bis heute so. Das ist auch da, wo ich nach wie vor immer mir sich die Nackenhaare aufstellen, wenn wir als Kulinariker glauben, es gibt Gesetze. Wenn wir glauben, es gibt nur einen Weg, was wir erzählen. Wir müssen als Köche davon überzeugt sein, dass das, was wir auf den Teller packen, eine Relevanz hat. Deshalb müssen wir auch von dem überzeugt sein, wie wir das herstellen. Was ich ganz schlimm finde, ist dieser ewige Klassenkampf innerhalb der Kulinarik. Mhm. Ab wann ist ein Essen wertungsbereit? Das ist nach wie vor eine Sache, wo ich sage, ich denke, sehr viel, was jetzt gerade geredet wird, auch in der gehobenen Gastronomie, ist nichts anderes, als was ich vor 10, 15 Jahren auch schon gesagt habe. Weil ich immer gedacht habe, es geht nicht um die Qualität der Speisen, es geht um die Öffnung zu den Menschen hin. Mhm. Und wenn wir nur kompliziert werden und Speisekarten haben, die selbst ich nicht mehr verstehe und Techniken, die in meinen Augen nichts dazu tun, um den Geschmack zu verstärken, sondern ausschließlich dafür da sind, einen Penis auf den Teller zu packen, also angeberisch zu kommen, dann sehe ich nicht immer den Sinn dahinter. Und beim Kochen selber ich merke es auch, es gibt manchmal Tage, gutes Beispiel, ich habe neulich versucht, fürs Hangar 7, da war ich Gastkoch bei Martin Klein und ich wollte unbedingt Hühnerfrikassee im Hauptgang machen. Und ich habe versucht, dieses Hühnerfrikassee zu veredeln, meinen Geschmack zu veredeln, relevanter zu machen, deutlicher, also sozusagen anzupassen. Und in diesem Kochen habe ich nicht mehr die Konsequenz im Kochen an den Tag gelegt und es war eines der schlechtesten Gerichte, die ich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren gekocht habe.
Okay.
Weil ich selber ängstlich war, einen Fehler zu machen, innerhalb dieses Wertungsbereichs.
Um dem nicht zu genügen.
Um dem nicht zu genügen.
Martin Klein nicht zu genügen auch,
und
oder?
Ich bin denn, Martin ist ein toller Typ, also der war auch ein sehr guter Trainer und Coach.
Ja.
Und ich bin dann an dem Abend frustriert nach Hause gefahren und habe erstmal wieder Hühnerfrikassee gekocht. Mhm. Und zwar, wie ich es für richtig halte. Und dann habe ich aus dieser Quintessenz habe ich dann die wesentlichen Faktoren rausgearbeitet und dann haben wir ein Gericht zusammen kreiert, in Faktoren, wo ich nicht so gut bin, also in der detaillierten Ausarbeitung, in der grammgenauen Bearbeitung eines Gerichts. Aber wir haben es geschafft, dadurch, dass ich die Soße dazu beigetragen habe, die Emotionen aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und das finde ich immer ganz spannend. Also ich halte nach wie vor, du kannst nichts wirklich richtig falsch machen. Wenn Essen mal verbrennt, mach dir eine Scheibe Brot. Wenn du keine Ahnung hast, das ist ja mein Credo. Nehmt euch 10 Gerichte, kocht die regelmäßig. Mhm. Nehmt euch 3 Gerichte, kocht die regelmäßig. Nehmt euch ein Gericht und kocht das regelmäßig. In der Wiederholung wirst du feststellen, dass du besser wirst. Warum? Kochen hat was mit Erfahrung zu tun. Ich kann euch keine Brattipps für Fleisch geben. Das halte ich für dumme Tipps. Weil Fleisch ist so vielfältig wie sonst was. Da haben so viele Faktoren dann Einfluss drauf, ob ein Fleisch gut wird. Jetzt kann man drauf zurückkommen, dann geh doch auf Sous-Vide-Garten, also geh auf den Garpunkt. Jupp, aber wie langweilig wollen wir denn noch kochen? Wollen wir nach Garpunkten kochen oder wollen wir nach Geschmack und nach Charakter kochen?
Ja, das.
Und da setze ich an.
Und wer kocht so zu Hause?
Genau, also. Und da setze ich an, wir sollten aufhören, ein Anspruchsdenken in der Küche zu haben für Leute, die einfach nur gerne kochen wollen.
Ja.
Das, wenn wir in der Professionalität unterwegs sind, anderes Paar Schuhe. Da habe ich aber auch nie gegen gedisst, sondern es geht wirklich mir um die Leute, wenn sie zu Hause kochen wollen.
Ja. Aber du hast gerade davon gesprochen, dass es auch in Restaurants manchmal zu überkomplex wird, zu verkopft vielleicht, dass die Leute, ich glaube, das von Schwellenangst haben, überhaupt dahin zu gehen, um sich das mal anzugucken.
Ich sag mal so, ich war beim Toro-Essen damals im Wernickes Hof, hieß es, glaube ich, ne?
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt hatte er zwei Menüs. Das eine war sehr komplex und das andere hieß Pure. Mhm. Wo er weitaus weniger Komponenten auf den Teller gepackt hat. Also ich glaube, bei dem traditionellen Menü waren sichtbar, ich habe das, glaube ich, gezählt, weit über 25 sichtbare Komponenten. Das heißt, da sind okay. ja noch weitere verarbeitete Komponenten da. Das Pure bestand eher aus dieser 3-4-5-Mentalität. Sehr klar, erkennbar, sauber. Da habe ich einen Geschmack, den ich gesehen habe. Alles, was ich gesehen habe, habe ich auch geschmeckt. Und noch mehr.
Ja.
Bei diesem Overload, selbst ich als ausgebildeter Schmecker, ja, habe das gar nicht wahrgenommen. Hätte ich nicht sagen können, was ich da gegessen habe. Irgendwann war es too much. Und es geht nicht um Vorschriften. Ich glaube nur, dass die gehobene Gastronomie sehr oft nur die bereits Wissenden bekocht. Und nichts dafür tut, auch einen kulinarischen Nachwuchs herzustellen. Warum? Weil sie genauso kochen müssen. Deshalb ist es ganz gut, dass es weiterhin Menschen wie mich gibt. Und das meine ich gar nicht arrogant, sondern ich öffne vielleicht, ich hole vielleicht Leute rein. Es gibt Leute, die kommen in die Bullerei und sagen, die haben noch nie so gut gegessen in ihrem Leben. Das ist natürlich Quatsch. Also, und im Vergleich zu anderen Gastronomien ist das auch Quatsch. Aber wir haben eben eine Ebene, wie wir diesen Geschmack zugänglich machen. Wir öffnen das Feld. Mehr machen wir nicht. Wir sind sozusagen dieses, wenn du, es gibt ja bei Instagram derzeitig immer so irgendwelche 30-Tages-Challenges, wo Leute sich schlank und fit machen. Wir sind praktisch noch die Fitnessübungen auf dem Stuhl. Weißt du, was meinen so im Sitzen, so die jeder machen kann?
Ja, aber die Bullerei ist vielleicht auch ein Türöffner, weil ihr habt ja ein Cordon Bleu und wenn man das sieht, das ist am Knochen, das ist, da sind Kräuter drauf, das sieht nicht aus wie das Cordon Bleu, was man vielleicht erwartet, wenn man ein unerfahrener Esser ist. Du erwartest vielleicht so ein Schnitzel, was mit Käse und Schinken gefüllt ist. Und das ist dann auch so ein Türöffner, glaube ich, ja.
Also in der Tat, also ich würde mich jetzt verweigern, die Bullerei auf ein Cordon Bleu zu reduzieren, denn wir haben
das hier auf der Karte.
Wir haben das auch auf der Karte, ja. Weil wir eben versuchen, auch ein Restaurant zugänglich für jedermann zu sein. Und zwar, und wenn jemand in der auch in der Kulinarik noch nicht ausgebildet ist, dann braucht man dem auch nicht ein 14-Gang-Menü anzubieten mit den edelsten Produkten und mit den komplexesten Geschmackszusammenführungen. Das wird er nicht verstehen. Du fängst ja auch nicht gleich an, Wein zu trinken mit dem Latache. So, der Mensch, der das allererste Mal einen Wein trinkt, einen Latache trinkt, der wird das für saure Plörre halten, der vom Apfelsaft und der Cola kommt. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, klar.
Auch dafür brauchst du Bildung. Du
musst die Leute ranführen.
Ja. Allerdings ist die Bollerei eben auch so vielschichtig, dass ich voller Stolz und mit breiter Brust hier auch sitze. Deshalb, ich finde das gar nicht falsch, dass ich ein Feinschmecker bin oder dass wir hier diesen Podcast zusammen machen. Ich bin eine Facette in der Feinschmeckerei. Jetzt müsst ihr euch selber fragen, wie definiert ihr Feinschmeckerei? In der Arroganz oder in der Demut? Und in der Demut sind wir ein berechtigter Teil dessen. Und wir haben hier Gerichte, das weiß ich, in der Zusammenführung, auch in der Idee und in der Kreativität, die würden manch Kollegen auch das Erstaunen ins Gesicht bringen beim Essen, als auch zu sagen, boah, ist das gut. Ja. Die Bullerei hat einen Vorteil und einen Nachteil. Beides bin ich. Der Vorteil ist, durch mich ist der Laden sehr voll. Und durch mein Marketing, durch die mediale Darstellung etc. Der Nachteil ist, meinen Mitarbeitern wird oft die kulinarische Anerkennung verweigert, weil Kulinarik hat was mit Arroganz zu tun und mit Ausgrenzung und Abgrenzung. Das heißt, um mir bloß nicht nett gegenüber zu werden, wird auch manchmal meinen Kollegen das abgesprochen oder meinen Mitarbeitern, wie gut das hier eigentlich ist. Und das ist das, was ich immer wieder sage, die Bollerei ist ein Schlachtschiff, nicht nur unternehmerisch. Es ist eine Talentschmiede. Wir haben großartige Mitarbeiter und Kollegen hier, die wirklich, also wer hier geht, den kann ich nur sagen, egal wo, stellt sie ein. Gute Leute, gute Köche, gute Arbeiter, gute Handwerker. Gut, es gibt auch mal eine Pfeife zwischendurch, ne? Aber hey, warum auch nicht? Aber eigentlich hast du hier ein Brett an sehr, sehr guten Mitarbeitern und die top ausgebildet sind und sehr breit ausgebildet sind vor allen Dingen. Eben nicht nur in diesem kleinen Nadelöhr des Wagyu-Beefes A5 links und rechts gerade abgeschnitten mit irgendeiner fermentierten Dashi-Soße, was mit der deutschen Kulinarik so gar nichts zu tun hat, in Anführungszeichen, sondern die können kochen.
Wenn du sagst, ihr habt viele gute Leute hier, wie ist es denn bei dir mit Mitarbeitenden? Habt ihr Probleme oder kommen die Leute?
Wir hatten sehr, sehr lange gar keine Probleme. Insbesondere auch nach Corona nicht, weil wir uns als Arbeitgeber auch gut präsentiert haben. Da bin ich auch sehr stolz drauf. In der Zwischenzeit denke ich mal, dass wir auch, also wir haben immer so Phasen. Wir sind relativ stabil 3 Jahre lang, dann kündigt ein guter Mitarbeiter. Und innerhalb dieses einen Mitarbeiters gibt es ein Netzwerk von Freunden etc., die dann auch drüber nachdenken zu gehen. Und dann haben wir oft mal, das ist lustigerweise alle 3 Jahre, haben wir so ein Loch von 4, 5 Köchen, die wir nicht auffüllen können. Das ging früher schneller. Das schaffen wir heute auch, aber es dauert länger. Mhm. Es dauert definitiv länger. Ich denke aber gar nicht mal so sehr wie in dieses typische Mitarbeiter, Fachmangel etc., sondern ich glaube einfach, das Angebot ist viel zu groß. Mhm. Also ich bin mir gar nicht mal so sicher, wenn ich mir die Anzahl der Mitarbeiter angucke, die in der Gastronomie tätig sind. Aber das Angebot ist riesig geworden. Wo sollen die denn alle herkommen? Wir brauchen noch mehr.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, weil wir haben ja immer im Heft die Neueröffnungen, die neu getesteten Restaurants. Wir haben Platz für 8 bis 9 und es gab eine Zeit, da war es echt schwer, die zu füllen. Und jetzt, wir müssen schieben. Ja. Also wir haben sie alle drin, teilweise dann ein bisschen verspätet, aber das ist nun mal beim Print so, aber wir müssen schieben teilweise.
Ja. Deshalb verstehe ich auch manchmal so dieses nach außen getragene negative Stimmung gar nicht, weil du musst halt, ja, ist ein harter Markt, aber den machen wir. Den macht nicht der Gast, den macht nicht die Politik, den macht nicht irgendjemand, wir machen den Markt. Weil wir schaffen Monster und Monster sind so wie ich früher, als ich damals mich von Christian Rach verabschiedet habe, um zu sagen, ich möchte gerne einen eigenen Laden haben. Ich bin bereit dafür.
Das Weiße Haus war das, ne?
Ja. Und das ist eigentlich wiederum ein Zeichen dafür, dass wir eine gute Ausbildung machen. Auch, also insgesamt die Branche, dass wir so viele Monster positiv, liebevoll formuliert schaffen, die bereit sind zu sagen, ich will nicht mehr angestellt sein, ich möchte mein eigenes Business haben.
Mhm. Wie ist das denn mit Auszubildenden? Gibt es da einen Mangel oder kommen da weniger?
Ach, ich würde mich da gerne mehr feiern, aber da stehe ich gerade ein bisschen so angeschossen da. Ich finde, ich habe gerade so ein Thema für mich. Ich möchte, dass wir die Ausbildung wieder besser machen. Wir haben das jetzt ein bisschen schleifen lassen, das ist selbstkritisch. Also wir haben Auszubildende, die sind auch gut. Manchmal vergesse ich, dass es Auszubildende sind. Und so. Also ich habe manchmal, wir könnten qualitativ da bestimmt etwas wertiger arbeiten. Aber da habe ich gerade auch mit dem Vorstand von den Jeunes de Restaurateur gesprochen, irgendwie so, die eine fantastische Ausbildung anbieten. Ich bin kein Freund von Vereinen. Mhm. Aber was die da an Nachwuchsarbeit leisten, das ist schon state of the art und großartig. Und ich hatte sie auch darum gebeten, macht euch doch mal präsenter, macht euch doch mal lauter, zeigt doch mal, was ihr könnt, damit noch Leute wie ich Vorbildcharakter bekommen. Also nicht ich werde Vorbild, sondern ich habe Vorbilder, denen ich nacheifern kann. Mhm. Weil das ist, glaube ich, insgesamt eine Branchenverpflichtung, die wir auch haben, weiterhin gut auszubilden.
Mhm. Aber der Nachwuchs wird ja schon weniger, obwohl Kochen ja ist ja allgegenwärtig. Also es ist im Fernsehen, es ist Social Media, online, aber die Attraktivität irgendwo ist vielleicht noch das alte Bild. Ich meine, mittlerweile ist es ja auch...
Ja, ich möchte sofort einschreien und sagen, hört auf damit, die Gastronomie heranzuziehen. Es ist grundsätzlich... Handwerkliche Ausbildungen sind weniger, also ich sag mal, echte Arbeit. Mhm. So physische, körperliche Arbeit mit noch ein bisschen Faktoren, die die alte Welt noch bedient. Da haben wir insgesamt, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt ein Branchenproblem, sondern es ist derzeitig einfach ein gesellschaftspolitisches System. Wie soll die Gesellschaft sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren präsentieren? Was erwarten wir, die in der alten Welt groß geworden sind, die jetzt mit neuen Bedürfnissen konfrontiert werden. Und jetzt ist es an der Zeit, sich an den Tisch zu setzen, diese Generation, um vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich rede nicht von Work-Life-Balance, aber ich rede schon von dem Bedürfnis, ne, Arbeit nicht als ausschließlichen Lebensinhalt zu sehen. So, das ist damit. Ich bin jemand, ich finde Fleiß ist ein tolles Wort. Ich liebe es, fleißig zu sein. Ich bin sehr fleißig. Ich möchte nicht in diesen Tonus einschreiten und sagen, 70, 80, 90 Stunden selbstständig und dieses ganze Gelabere in Anführungszeichen, weil das kann für niemanden eine Erfüllung sein. Ich bin sehr froh, dass ich ein Leben neben der Gastronomie habe, wo ich gastronomisch gar nichts mit zu tun habe. Ich bin sehr froh über jede Stunde, die ich Freizeit habe. Ich bin auch froh über jeden Urlaub, den ich endlich machen kann, der mir viele Jahre, also deshalb, da ist schon viel Wahres dran an dem Ganzen. Mhm. Aber nur die Forderung danach, ohne eine Lösung dafür anzubieten, das finde ich eben halt noch zu früh. Sondern jetzt müssen wir gucken, gibt es Möglichkeiten, auch solche Arbeitsplätze, und das ist branchenübergreifend, gesellschaftlich so zu gestalten, dass auch die Gesellschaft weiterhin Bestand hat und nicht nur noch auf einer ich-bezogenen Gesellschaft besteht. Also, weil das, was wir hier leisten, ist auch ein Dienst an der Gesellschaft, auf eine Art und Weise. Das, was ich geleistet habe, die vielen Stunden, den Mut zur Selbstständigkeit, die Bereitschaft, Arbeitgeber zu sein. Ich habe zeitweise über 200 Leute beschäftigt. So, ich beschäftige hier 80 Vollzeitangestellte. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft. Das heißt, ich schaffe Arbeitsplätze. Und die kann ich aber ich bin kein Sozialprojekt. Ich bin immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und ich muss auch meine Miete verdienen. Auch das darf man dahinter nicht vergessen. Und ich finde, da sollte mal wieder so ein bisschen auch Verständnis dafür aufkommen. Nicht wir Arbeitgeber sind ausschließlich diejenigen, die jemanden brauchen. Auch die Menschen brauchen Arbeitgeber. Weil auch ohne einen Bereich wie uns viel Spaß.
Ja. Und du hast gerade schon deine vielschichtigen Berufe teilweise genannt zumindest, ne? Gastronom auf jeden Fall, klar. Fernsehkoch, wenn man das so sagen kann.
Fernsehstarkoch.
Fernsehstar, Superstarkoch. Ja. Die Taylor Swift des Fernsehkochs.
Nur in Fett.
Und Produzent bist du auch, das ist eine Produktionsfirma.
Große Worte.
Wie bist du eigentlich ins Fernsehen gekommen? Weil es ist ja eine Zeit gewesen, da gab es Social Media noch nicht. Und war das ein glücklicher Zufall, dass ein Produzent bei dir am Tisch saß?
Ja, in der Tat, sehr, sehr zufällig. Ich bin nicht entdeckt worden wie Claudia Schiffer, aber doch ähnlich. Mhm. Jamie Oliver fing an, sein Unwesen zu treiben. Und dann ist das ja auch, ich sag mal so, es wird sich oft inspiriert von außen. Und es gab dann so ein bisschen das Bedürfnis oder die Idee innerhalb der deutschen Senderlandschaft, die ja damals schon viel vielschichtig war, auch Kochen jünger darzustellen. Ein bisschen weg, und das meine ich nicht böse, aber von der klassischen Kochjacke, ich habe mal vorbereitet, sondern atmosphärisches Kochen reinzubringen. Mhm. Und der Hans Demmel, damals, glaube ich, stellvertretender Senderchef bei Vox, rief bei Herrn Lagode an, Essen und Trinken. Der alte Chefredakteur, falls mit der Fliege. Und der wurde gefragt, ob er nicht mal so ein paar Leute hätte, die man sich mal angucken könnte, so ein paar junge Leute, die ein bisschen ihren eigenen Stil haben, die nicht aussehen wie nach einem Verkehrsunfall, die auch ein bisschen reden können. Und da brauche ich gar nicht. Und der war zufällig ein paar Tage vorher bei mir zum Essen. Und da ich nie eine Speisekarte hatte, weil ich nicht mit Technik klarkomme, musste ich ja die Speisekarte immer erzählen.
Okay.
Und das war kein Konzept, sondern das war einfach meine Dummheit, technisch gesehen, die ich dann zu einer Handschrift umgemodelt habe. Und da brauche ich gar nicht gucken, guckt euch den an, der labert und labert und labert. Und dann wurde ich inkognito getestet. Also die hatten eine Tischreservierung bei mir und ich war damals ja gerade frisch selbstständig und eigentlich von A bis Z wirklich alles selber gemacht, also vom Kloputzen bis Kochen bis das. Und ich stand vor dem Mittagsservice draußen in diesem kleinen Wintergarten, in dem kleinen Innenhof da von dem Weißen Haus. Ich hatte meine Kochhose an, aber ich habe damals schon so eher T-Shirts getragen, so mit Aufdrucken, so als Konzept. Und habe eine Zigarette geraucht und stand da wohl wie James Dean. Hallo. Hey, ein bisschen große Worte, ne? Aber so ein bisschen abgefuckt cool. Oder sagen wir es so wie heißt denn der Typ aus Trainspotting? Ewan McGregor, aber nachdem er durchs Klo getaucht ist. Ich hatte ja so einen leichten Heroin-Look. Aber eben wegen der Arbeit, weil ich kein Tageslicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Und dann meinte Hans Demmel nur so für sich, hat er zu sich gesprochen, hat er mir irgendwann erzählt und sagt, bitte lass es ihn sein. So, und dann habe ich gekocht, dann hatte ich ein Angebot. Dann war das, was ich damals dazu beigetragen habe, dass mir wichtig war, dass wir nichts vorbereitet haben.
Dadurch das war Schmeck nicht, gibt's nicht.
Schmeck nicht, gibt's nicht. Mhm. Das war das blanke Chaos, weil es gab es vorher. Es war alles immer vorbereitet, geskippelt. Es gab nur Kategorien und es ging so, okay, drehen, cut, drehen, cut, drehen, cut. Das ging bei uns nicht. Wir waren das blanke Chaos.
Okay.
Und das war intensiv für alle Beteiligten. Das war auch sehr streitbar. Marisol von Appen weiß, wovon ich rede. Meine damalige Executive Producerin. Oh, wir haben uns bis auf Blut gefetzt. Also wirklich, das war, aber es war so kreativ, energievoll. Und dann habe ich diese 10 Folgen zur Probe, das war so ein Pilot, nennt sich das in der Medienlandschaft, gedreht und ich habe eigentlich gesagt, nie wieder.
Okay.
Nie wieder mache ich das. Also was? Da, also so in
Sie haben doch nichts vorbereitet. Du hast einfach losgekocht.
Naja, wir haben Gerichte vorbereitet. Also das erste Gericht, was ich gekocht habe, war ein Kasseler Brotmantel. wo ich immer da hatte ich eine ganz tolle Idee. Ich habe schon immer stark bildlich gedacht. Also ich dachte, ich mache Fernsehen. Also die Bilder müssen sitzen. Die Rezeptur kann man hinten rum ändern. Die Bilder. Hat nicht funktioniert. Habe ich 8, 9, 10 Mal haben wir, glaube ich, die Sendung aufgezeichnet. Dann hatten wir sie endlich im Kasten. Dann kam ich am nächsten Tag wieder zurück. Und dann hatten wir Fehler auf den Bändern. Dann wir Störding. Also das heißt, wir mussten sie nochmal machen. Das war sozusagen mein Einstieg in die. Das Rezept hat auch nicht funktioniert. Mussten wir schriftlich richtig abändern. Aber wir hatten Energie. Mhm. Wir hatten Freude. Und das war sozusagen der Anfang vom Ende. Denn das hat meinen Ruf sehr, sehr stark geprägt, dass ich eigentlich nichts auf die Kette kriege, sondern einfach nur ein wandelnder Chaot bin, der die Küche verwüstet und irgendwie hinten raus irgendwas zu essen auf den Teller kriegt, was die Menschen, die normalen Leute gemocht haben.
Ja, weil damals war ja Kochfernsehen auch noch, es ging ja wirklich um das Rezept. Love am Fernsehen war ja genauso oder Bioleck oder Martina und Moritz, das sind ja die Urgesteine. Ne?
Genau, es war alles ernst, es hatte schon was kulturell Wichtiges. Genau.
Aber auch bei dir ging es ja auch um das Rezept am Ende, ne?
Ja, bei mir ging es um den Alltag, um den Abbau von Hemmschwellen. Ja. Weil ich bin immer noch
dabei. Pulverbrühe, erinnere ich mich.
Es gab immer Sachen, die mich wahnsinnig gemacht haben, wo ich gedacht habe, pass auf, wir müssen bei den Leuten im Alltag uns bilden. Ja, ich habe nicht an den ambitionierten Hobbykoch gedacht, genau, sondern ich habe Alltag gedacht. Jetzt kenne ich keinen einzigen Fernsehkoch, außer mir in Anführungszeichen, mag sich ein bisschen geändert haben inzwischen, der zu Hause kocht. Ich koche zu Hause. Mhm. Und wirklich gerne. Aber wenn ich jetzt 10, 11 Stunden hinter mir habe, dann will ich nicht nochmal 3 Stunden da stehen für eine Sache, die 20 Minuten gegessen ist. Natürlich benutze ich. Und da müssen sie alle noch, die alle Großen, wir haben Fondo, die gelbe Hand oder die goldene oder ich weiß nicht, wie die da in den Fachkreisen genannt wird. Mhm. Ihre ganzen, alles Miso, alles, es ist alles Geschmacksverstärker. Auf eine Art und Weise. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
So, und ich habe es einfach nur pragmatisch für den Verbraucher gemacht, mehr nicht. Ich habe einfach Wege abgekürzt, warum Zeit zu sparen. Weil Zeit ist das, was wir, und das ist jetzt noch viel schlimmer geworden.
Ja, klar.
Na, damals hatten wir noch ein Gerüst. Ja. Das ist weg inzwischen. Dieses zeitliche, das Wochengerüst. Ich glaube, der Sonntag ist noch ein bisschen ein Tag, der ein bisschen sowas wie. Aber ansonsten haben wir inzwischen 24/7. Und deshalb Faktor Zeit war für mich immer relevant. Und mir war von vornherein klar, ich habe das auch sehr früh irgendwann mal gesagt im Interview, vielleicht fangen die Leute an, mit mir zu kochen. Und irgendwann werden sie feststellen, dass das, was ich hier mache, eine gewisse Oberflächlichkeit hat. Das führt zum Ziel, das bringt einen sehr guten Genuss. Aber derjenige, der ambitionierte ist, mehr draus machen möchte, der geht einfach weiter. Der geht dann zu den Rezepten von Lava. Und ich habe einen Schnitzel und er hat einen Schnitzel. Mhm. Und seins ist exakter und genauer und vielleicht sogar besser. Obwohl ich dieses besser, schlechter nicht unbedingt mag. Aber natürlich, wenn du viel oft und gerne isst, dann wirst du schon noch einen Qualitätsunterschied merken. Aber ein Love hätte vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt niemanden an den Herd rangeholt, der einfach sagt, ich probiere es mal aus.
Ja, ja.
So, und das hab.
Ja, er ging ja auch als Sternekoch ins Fernsehen.
Eben in der alle, es waren nur Sterneköche.
Das war ja ganz anders.
War ja gar keine, bis auf hier die Verrückten da. Die Martina und Dingsfunk.
Ja, Martina und Moritz.
Ja, danke schön. Die ich sehr schätze, die ich sehr gerne anschaue als Ehepaar, die auch relativ chaotisch kochen, muss ich sagen. Natürlich für den deutschen Haushalt ästhetischer, aber auch sehr chaotisch.
Ja, die haben jetzt ihr eigenes Format gemacht auf YouTube.
Ja?
Ja.
Ah, ist gut, ist gut.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die Leute kochen anders, deswegen, also diese klassische Kochshow, die gibt's ja eigentlich auch so nicht mehr, ne? Grill den Hensler, Kitchen Impossible, das ist ja keine.
Das ist eine Unterhaltungssendung.
Das ist Unterhaltung.
Unterhaltung.
Und ja. Die Leute wollen vielleicht auch Profis dann beim Scheitern sehen.
Genau, es ist Unterhaltung, weil wir haben einen Mega-Trend geschaffen damals. Ich glaube, Ralf, ein bisschen die Jungs von Tomate und Paprika, also Alexander Herrmann, der damals ja auch schon sein Unwesen getrieben hat. Mhm. Lava natürlich, auch ein Bioleck. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, so ein Bioleck war jetzt auch nicht Rezeptküche. Na, also da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Die haben sich da ganz schön einen reingestellt, haben dummes Zeug gesabbelt und haben dilettantisch da mal in den Töpfen rumgerührt. Daraus ist was entstanden, das hat sich entwickelt. Und daraus hat sich auch eine Kultur entwickelt, nämlich das heimische Kochen miteinander, die Kommunikation. Aber Bioleck war jetzt auch kein, in allem, was er getan hat, ein brillanter Koch. Wenn du dir teilweise die Rezepte heutzutage anguckst, das, ja, das kann man machen, aber ist jetzt auch nicht so.
Ja, war auch schon eher Unterhaltung.
Ja, und Fernsehen hat zwei Aufgaben. Die wesentliche ist Unterhaltung. und Informationen. Mhm. So, und wenn du es schaffst, beides miteinander zu verbinden, ich finde, dann macht man was sehr Gutes. Schmeckt nicht, gibt nicht. Ich hatte Information mit Unterhaltung. Mhm. Und jetzt machen wir bei Kitchen Impossible Unterhaltung mit Information. Allerdings nicht in dem exakten Nachkochen, sondern es werden Hinweise reingedroppt. Also kulturell. Wir versuchen, Verständnis zu öffnen. Wir versuchen, klarzumachen, dass die gehobene Gastronomie eine extreme Herausforderung ist für jemanden wie mich, das nachzukochen. Und eine emotionale Gastronomie ist eine extreme Herausforderung für die gehobenen Köche, die eben nur mit der Briefwaage und dem Geodreieck arbeiten. Die müssen auf einmal loslassen und frei Schnauze kochen. Es gibt kein, es ist nur ein Gefühl. Mhm. Und das ist das Schöne, dass wir eben da wirklich versuchen, die Welten miteinander zu verbinden. Im Wettbewerb, nein, so, also ne, da hauen wir uns natürlich die Dinger um die Ohren. Aber eigentlich ist es das Schönste für mich, deshalb liebe ich dieses Format auch so, weil wir innerhalb eines Formates oft vier verschiedene Arten und Weisen des Kochens darstellen, die für einen jeden in der Nachahmung wahnsinnig komplex sind. Damit zeigen wir, Kochen bedeutet ist was sehr Persönliches, was sehr Individuelles. Und deshalb nochmals wieder, keine Angst vom Kochen, fürchtet euch nicht, kathedral formuliert, ja, Kochen ist Handschrift.
Mhm.
Für mich.
Und wenn ihr dann probiert, diese Handschriften zu kopieren, der Köche und Köchinnen, lasst ihr laufen oder lässt die Kamera laufen und ihr seid in eurem Tunnel und probiert das zu machen, da wird nicht nochmal, das war schlecht, nochmal neu,
nein,
bitte?
Nein, das ist ja das Konzept. Der Weg ist das Ziel.
Ja, man denkt ja erstmal im Fernsehen, weil es ist Show. Ja,
der erste Tag, wo ich unterwegs bin, ich weiß oft nicht mal, in welche Stadt ich reise. Ja. Ich habe das Flugticket in das Land sozusagen und dann komme ich irgendwann an. Und manchmal fahre ich noch 3-4 Stunden mit dem Auto rum. Manchmal bleibe ich in der Region, wo ich hingeflogen bin. Also es gibt so alles. Die Anfangsbilder in der Vorbereitung zur Box. Das ist vorbereitet von der Redaktion. Geh mal hier längs, geh mal da längs. Deshalb fange ich da an, schon schlecht gelaunt zu werden. Weil man mir immer nur sagt, jetzt geh mal da, jetzt mach mal das. Das heißt, ich habe keinen Plan im Kopf, wie der Tag heute verläuft.
Okay, dann musst du erahnen, wo es hingeht.
So, und ich bin nur jemand, ich treffe Entscheidungen für andere Leute, wo sie hingehen. Jetzt muss ich auf einmal komplette Kontrolle abgeben. Das macht mich schon wahnsinnig. Ja. Das ist schon mal so die erste Schwächung. Ne? Dann kommt die Box. Jetzt hast du da ein Gericht, was du vielleicht sogar kennst. So was, jetzt kenne ich 1000 Wege, da heranzukommen. Jetzt weiß ich, ob der Eitelkeit von Köchen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass es eben Köche so vielfältig wie sie sind, dass es sie auch wirklich gibt und dass man denen auch den Respekt zollt. Der eine meint, das Risotto muss links rumgerührt werden. Der andere meint, es muss rechts rumgerührt werden. Der nächste meint, es muss gar nicht gerührt werden. Der meint so, jeder hat irgendwo ein bisschen Recht in seiner Welt. Jetzt muss ich nur erahnen, welcher Koch hat das gekocht. Der Linksrührer, der Rechtsrührer, der Mittelrührer. Weil ich weiß, wenn ich dem nicht gerecht werde, dann wird auch die Kochstimmung da nicht die gleiche sein. Dann wird nicht das Geile. So, und wenn ich das spüre, wenn er mich schon alleine so ein bisschen mit Blicken kommentiert oder so, werde ich unsicher.
Ja.
Und jetzt mache ich das, was ich euch vor 20 Jahren schon gesagt habe. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Was verursacht das? Noch mehr Fehler. Und jetzt lasse ich mich dabei filmen. Das macht diese emotionale Tiefe. Das heißt, ihr guckt genau dabei zu, wie ich, obwohl ich mich für den größten Cette Bocuse halte, wie ich jämmerlich an einem Pfannkuchen scheitere.
Aber dieser Moment, wo du meinst, diese Stimmung, ob links oder rechts rumgerührt, das entscheidet sich ja im ersten Moment. Du kommst in die Küche und dann musst du ja irgendwie Klick machen. So, fühlst du dich hier wohl? Wie ist der Raum?
Ja, genau.
Wie ist das mit dem Koch? Wie sagt der Hallo?
Bei mir ist Atmosphäre alles. Alles. Wir haben jetzt für die Staffel, die jetzt bald rauskommt.
Wenn der Podcast draußen ist, ist sie schon draußen?
Ja, der ist sie schon draußen. Super. Ja. Ich war in Frankreich unterwegs und aufgrund von Reisemodalitäten musste ich morgens um 8 kochen.
Deine Zeit.
Ist nicht meine Zeit zum Kochen. Ich meine, ganz ehrlich.
Ohne Kaffee.
Ja, den Kaffee habe ich noch gekriegt, aber ich bin noch gar nicht in den Tag reingegroovt. Ich habe noch keine Musik gehört. Ich habe noch nicht irgendwie rumgebutschert. Ich habe noch nicht 5 Minuten für mich. Ich bin aufgewacht, angezogen, Kaffee ins Maul. Los, direkt Kamera ins Gesicht rein. So, ja, was hast du vor? Wie? Dann kommst du irgendwo rein. Das Restaurant noch nicht warm, kalter. Die Küche riecht noch kalt. Da ist noch nichts an der Atmosphäre. Dann bin ich so ein bisschen, da hatte ich keine gute Beziehung mit Originalköchen. Wir wurden nicht richtig warm. Und dann stehe ich da und koche nur. Ich koche aber nicht für Menschen und ich koche nicht für eine Situation. Das mag ich nicht.
Ja.
Ich stelle mir Menschen an die Seite, dann performe ich egal was. Das heißt nicht immer, dass ich gut koche, aber ich bin zumindest zufrieden, weil dann gebe ich zumindest das, was ich kann. Aber es gibt auch Atmosphären oder Situationen, sag mal so, dass wenn Bayern München hier zu St. Pauli Fußball spielen geht, dann sagen sie auch, der Rasen.
Mhm.
So, der Rasen hat damit nichts zu tun.
Ja, aber du machst das jetzt ja über 10 Jahre, Kitchen Impossible. Du bist der Host. Kommt sowas wie Routine auf, auch wenn das natürlich schwierig ist, weil es ist ja immer anders. Aber du hast selbst gesagt, du bist ein erfahrener Esser, du hast viel gesehen, viel gegessen.
Ja, die Naivität ist verloren gegangen, weil ich inzwischen Konzepte beim Kochen entdecke. Also ich kann inzwischen relativ gut Umami schmecken, was mich nervt, ne? Weil die Gerichte, das haben wir nicht vergessen. Egal, bei aller Individualität, wir essen doch ziemlich gleich gerade, weltweit. Also wenn du in den Wertungsrestaurants unterwegs bist, ist gerade eine sehr stark ausgeprägte Süß-Sauer-Komponente auf dem Teller. Was ja nichts anderes ist als Ketchup.
Und ein bisschen scharf.
Auch gerne. Aber Süß-Sauer ist schon so, ne? Egal, auch wenn du in der Nordik, ist es sehr viel Süß-Sauer. Wenn du im Asiatischen, ist es Süß-Sauer. Und also das ist so das Alb. Ich meine, nenn mir eine Sendung oder einen Bereich, wo nicht über das Säurespiel gesprochen wird. So, das ist gerade so ein Ding. Wenn die Säure nicht kommt, finden oftmals Leute Gerichte langweilig. Und deshalb ist die saure Note, ich sag mal, die Oberflächlichkeit in der, die süß-saure Note, die Oberflächlichkeit in der gehobenen Küche. Weil du isst was, du nimmst gar nicht die Aromen der Produkte wahr, aber die Befriedigung findet hinten statt bei der süß-sauer. Ah, ist alles klar, ist da. Salz, süß, sauer. Das ist das Erste. Jetzt merke ich, wie ist Salz aufgebaut.
So analysierst du.
Ja, das ist alles, was ich mache. Mehr mache ich nicht. Die Aromen schmecke ich gar nicht. Ich kann nur das kochen, was ich sehe.
Okay.
Manchmal erkläre ich mir Gerichte aufgrund von Land, Teller, aber das ist hochanalytisch. Das ist eher CSI, als dass ich ein Geschmackspapst bin.
Ja.
Na, und dann baue ich mir das dann irgendwie so zusammen. Und dann hoffe ich, dass ich da einigermaßen richtig bin. Deshalb sind bestimmte Gerichte für mich nicht nachzukochen. Absolut nicht nachzukochen. Insbesondere, wenn sie nicht im Wertungskochen sind.
Mhm.
Wenn wirklich die individuelle Person dahinter steckt. Und vor allem, wenn ich auch in Regionen unterwegs bin, sei es Nordafrika, alles indisch, alles Curry, alles Gewürz, brauchst du mir gar nicht geben. Was ich da zusammenbastel, das ist Lego mit Kieselstein.
Ja.
Also das ist das, aber trotzdem gebe ich mir Mühe und ich kann mich ja optisch am Original ein bisschen orientieren. Und dann habe ich 3, 4 Punkte bekommen.
Und mit den Punkten hast du ja auch Martin Klein, wir hatten ihn vorhin schon mal, aus dem Icarus, aus dem Hangar 7 geschlagen. Müssen wir vielleicht kurz erklären, was das Hangar 7 ist. Ein Restaurant, wo übers Jahr verteilt jeden Monat ein anderer Spitzenkoch zu Gast ist.
Genau, in Salzburg, Mörderkonzept.
Genau, und du durftest auch da kochen, weil du halt gegen Martin Klein, ihr habt die Wette abgeschlossen.
Ja.
Wenn du gegen ihn gewinnst, darfst du da kochen und er hat seine Wette eingelöst.
Ja.
War das, wolltest du auch mal dahin, wolltest unbedingt mal...
Das ist ja mein Spiel. Ich bezeichne mich ja immer wieder als Weltenbummler. Ich esse wahnsinnig gerne gehoben. Will ich das 4,5, 5 Stunden jeden Abend haben? Nein, auf gar keinen Fall. Manchmal denke ich so, ach, reinhüpfen, schnell einen Teller nehmen und wieder raus, ja. Aber momentan sind die Konzepte oft so ausgelegt, dass du auch sehr viel Zeit, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht nur der Hajupai und Cordon Bleu Breta Frittierer irgendwie so. Da ist schon sehr viel mehr bei mir im Interesse als auch in meinem Können, auch in meinen Leidenschaften. Und es ist ja kein Geheimnis, dass auch der Erfolg von Kitchen Impossible darauf basiert, dass ich ja vermeintlich auf dem Papier eine Nullnummer bin. Und auch durch die Adaption derer. Christian Bauer hat mal über mich gesagt, wenn ich der beste Koch Deutschlands bin, oder einer der besten Köche Deutschlands bin, dann ist Dieter Bohlen der wichtigste Komponist, den wir jemals hatten. Das ist ein Diss, würde ich mal sagen.
Mhm.
Den ich aber sehr schätze, weil er hat ja recht.
Mhm.
Er hat ja recht, das ist ja das Spannende. Das, was ich kritisiere ich auch in meiner Welt. Also wenn mich jemand wirklich für einen der besten Köche in Deutschland hält, dann ist das Quatsch.
Mhm.
Das ist totaler Quatsch. Aber ich bin ein Mensch, der gerne Leute mit seinem Handwerk für unsere Leidenschaften begeistert.
Na klar.
Jetzt labere ich mich selber relativ auf. Also dieser Wettbewerb, ich gegen Tim Raue, einer der bemerkenswertesten Köche, die wir in den letzten 2 Dekaden in Deutschland hatten. International, aufmerksam, klare Handschrift, 2 Sterne, Top-50-Liste, das volle Programm. Der hat sogar einen Geschmack geprägt in Deutschland. Das gleiche ist natürlich auch mit jemandem wie Martin Klein, allerdings jetzt in Salzburg, oder ein Andreas Caminada, oder das sind ja so die ganz Großen, die schon gegen mich angetreten sind, die meines Wissens nach alle verloren haben gegen mich. Christian Bau gegen mich verloren. Weiß ich nicht ganz genau.
Er musste Döner machen, erinnere ich.
Ja, genau. So. Ja. Aber das ist natürlich nicht ein Wettbewerb 1 gegen 1, dasselbe Gericht, wer ist der bessere Koch,
sondern
wir suchen die Aufgaben für den jeweils anderen aus. Und ich habe ein ganz gutes Gespür davor, womit man Leute ein bisschen aufs Glatteis gehen kann. Ich hatte früher bei Kitchen eine unfassbare Intuition, wie ich zu kochen habe. Über die 10 Jahre habe ich leider Wissen aufgebaut, wie es sein könnte. Mhm. Vorher war es nur eine Ahnung. Jetzt habe ich Erfahrung und diese Erfahrung tun mir persönlich nicht gut.
Ja, und die größte Gefahr ist ja auch wahrscheinlich, dass du es besser machen möchtest als, oder?
Nee, das macht Roland Trill, ich nicht. Ich nicht. Also da habe ich eine gewisse Demut.
Du weißt, wie es besser geht.
Das mache ich schon, um den Originalkoch mal ein bisschen anzuzählen, ne? Also ein bisschen Energie zu haben, weil ich mag das Kontroverse. Dieser Wettbewerb ist eigentlich kein echter Wettbewerb, sondern das ist ein Punktesystem, was wir herangezogen haben, um irgendwie einen Grund zu haben, warum wir diese Selbsterfahrung auf diesen Reisen machen dürfen.
Ja.
Weil es ist faszinierend und ich habe noch, soweit ich weiß, ist keiner aus Kitchen rausgegangen und hat gesagt, so, oh, das war jetzt, ja, Junge, da hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen. Aber ich glaube, der Rest war so, wow, was für eine tolle Erfahrung. Jamie Oliver letztes Jahr, 10. Staffel, hat, ich meine, der hat ja noch besser, also noch intensiveres Fernsehen gemacht. Der ist ja noch länger dabei als ich und er sagt, er hat sowas wie Kitchen Impossible, hat er noch nie gemacht, so intensiv hat er noch nie innerhalb einer Sendung gekocht.
Mhm. Er musste ohne zu Hause
mich,
kochen.
Ja, und ohne mich hätte er es auch nie angenommen, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was wir sonst machen. Mhm. Wir lassen uns dabei filmen, und indem wir zeigen, was wir können, nicht was wir nicht können. Kitchen ist genau das.
Ja.
Wir zeigen uns nur dabei, was wir eigentlich nicht können, und wenn wir Glück haben, haben wir eine Heldenreise, lernen oder haben Glück, Lucky Punch, lernen. Und das ist, glaube ich, das, was es auch so nahbar und so intensiv macht.
Wie ist es eigentlich entstanden? Hast du dir das ausgedacht mit einem Kollegen oder ist eine Produktion auf dich zugekommen?
Ich hatte eigentlich für mich entschieden, mit dem Fernsehen aufzuhören.
Ja.
Ich hatte so eine kreative Delle. Das Fernsehen, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht habe, habe ich nicht gespürt. So, ich fand, da war viel nicht echt. So, also es muss immer so eine Glaubwürdigkeit. Ich muss abends nach Hause gehen können und sagen, das war so echt, wie Fernsehen nur sein kann. Hm. So. Und eigentlich hatte ich schon mit meinem Management besprochen, so lass mal aufhören. Ich will nicht einfach nur so ein Panelgast sein. So, wenn ich selber nichts nicht mehr zu erzählen habe, dann muss ich auch die Fresse halten, muss ich aufhören. Und dann wurde mir dieses Format 2 Wochen später vorgeschlagen, 2 DIN A4 Seiten. Damals war ein Item, was wir, glaube ich, bis heute noch nie gedreht haben. Eine Familie in Irland, atmosphärisch grüne Wiesen, die Hütte, offenes Feuer. Und dann wurde so gesagt, und dann schicken wir dich hin und dann kriegst du das Essen und musst du das nachkochen. Die Box und sowas gab es noch nicht. Meines Wissens auch noch nicht. Und ich glaube, ich war noch nie so schnell Feuer und Flamme. Ich glaube, es waren diese Bilder, diese Atmosphärik, weil das Kochen im Studio ist ja kein echtes Kochen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also handwerklich gesehen, ja. Aber verbal müssen wir ständig Atmosphären aufbauen, Situationen, Emotionen. Und endlich durfte ich diese Emotionen selber bildlich auch sehen. Und ich meine, am Anfang wurde noch gesagt, ja, dann kriegt ihr ein paar Informationen, damit ihr auch nicht ganz, ne? Und dann meine ich wieder, nee. Wenn, machen wir das ohne jegliche Information. Das müssen wir können. Das ist das Spannende. Und wenn nicht bereit ist, sich auch beim Scheitern zu, dann ist das Format nicht gut. So, das war das Einzige, was ich dazu beigetragen habe. Und dann haben wir die erste Folge mit Tim Raue damals. Deshalb bin ich ihm bis heute sehr, 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 sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir als einer der wenigen damals ja auch schon öffentlich zu duellieren. Auch das ist ja ein was ihm ein bisschen meine Achillesferse ist, ne? Dass ja Köche oder namhafte Köche mich nicht ernst genommen haben. Und ich wurde zu Andreas Caminada geschickt und das war der Anfang dieser wunderbaren Geschichte. Nicht schlecken, bis heute ein geflügeltes Wort. Caminada ist mir dermaßen auf den Sack gegangen, weil ich wollte nur kochen und ich habe auch den Umstand und die Komplexität dessen, der Aufwand mit dem, da hatte ich ja gar keine Ahnung von. Ja. Ich bin ja klassisch ausgebildet. Das Höchste, was ich gekocht habe, war Christian Rach und einmal für eine Dreiviertelstunde Marco Pierre White. Mhm. Aber das ist das Kochen damals, das, was heute Bistro-Küche ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber da wird die Leute heute auf das macht euch ein Hobby. Die Ernsthaftigkeit. Ja. Ich heiße der Typ.
Ja.
Und ich erinnere mich sehr gerade, wenn ich drüber rede, an diesen sinnentleerten Blick. Ich stehe draußen nach der Arbeit. Ich bin von oben bis unten befleckt, habe mir das Gesicht verbrannt. Ich habe eine Kippe in der Hand, einen Gin Tonic in der anderen. Starre wirklich ins Leere und sage so zu mir selbst, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich mich verliebt.
Und dann hast du das fertige Produkt gesehen. Der Schnitt ist ja auch mal...
Ja, die erste Folge war noch mäßig, ne? Also da hatten wir noch nicht diese Energie, diese Intensität, aber da fingen wir aber auch schon, hatten wir eine Fernbedienung in der Hand und mussten den Film selber anhalten, wenn wir was zu kommentieren hatten, was ich anstrengend fand.
Show dann.
Ja, weil ich wollte ja selber entdecken und dann musste ich so, ich bin keiner der Mapri. Das haben sie schnell geändert und der Erfolg war ja auch eher mäßig, ne? Also die erste Quote war unter aller Sau, war grottig. Da hat der Sender aber gesagt, okay, haben wir vielleicht falsch programmiert, haben es dann nochmal ausgestrahlt, haben beide Quoten zusammengezählt. Damit hatten wir eine anständige. Mhm. Und alle hatten den Glauben, dass das Format gut ist und einfach seinen Platz finden muss.
Okay.
Das war eine Bereitschaft, die sie Gott sei Dank vor 20 Jahren hatten, weil ich glaube, würde ich heute damit starten, keine zweite Chance. Weil der Markt einfach härter geworden ist.
Und wie siehst du die Zukunft von Kitchen Impossible? Wird das sowas wie Schlag den Raab, wo Raab ja auch irgendwann weggegangen ist und dann haben andere seine Position eingenommen?
Ja, also das wäre mein großer Wunsch, damit ich auch nicht mein eigenes Klischee werde, weil ich bezeichne ja immer wieder Kitchen Impossible als mein Wetten, das. Und ich finde, es ist Zeit, auch da gab es Moderationswechsel und trotzdem war das Format immer ein besonderes. Und ich würde das gerne, das ist so meine Idee, aber ich glaube nicht, dass wir die umsetzen können in dieser Art und Weise, dass Kitchen so eine Art liebevolle Champions League ist. Also, dass da der Host in dem Moment auch von dem Zuschauer als der Host wahrgenommen wird und nicht als jemand, der in einem fremden Wohnzimmer ist. Mhm. Dass jedem die Chance genommen wird, das sich überzustülpen. Und das ist brutal anstrengend. Also das unterschätzt man. Mein Dünngesabbel da, das ist richtig harte Arbeit. Diese Atmosphäre, auch in der Persönlichkeit, das ist nicht gefilmt und dann zusammengeschnitten, sondern wir liefern den Inhalt. Wir haben kein Skript. Alles, was da ist, ist ja, nicht, es ist einfach aus dem Bauch raus. Das Sitzen danach, sich das Ding nochmal anzugucken, mit dem Partner jeweils, dieses Gespräch zu führen, unter Beobachtung, über 400, das ist Arbeit.
Ja, klar.
So, darüber beklage ich mich nicht, weil es auch gut dotierte Arbeit ist, aber es ist Arbeit und es kann nicht jeder. Nicht jeder Koch kann dieses Format.
Mhm.
Und schon gar nicht jeder gute Koch.
Ja.
So, oft sind Köche ja auch, haben leicht einen in der Klatsche. Und jemand, dessen Sinn ist, dahinter Gemüse mit dem Geodreieck in perfekte Würfel zu schneiden, ist manchmal auch nicht so unbedingt die Frontsau.
Ja.
Also die Rampensau, das ist so.
Ja.
Es gibt gute Studiomusiker und es gibt gute Bühnenmusiker. Und meistens sind wahrscheinlich sogar die Bühnenmusiker nicht mal die bestausgebildetsten.
Aber wenn sie die gute Show machen, das
richtig.
Zählt halt auch.
Und das gehört dazu. Aber die gute Show ist auch das Angießen eines Tellers im Restaurant, ist das Kunsteis, damit ein Teller ein bisschen vernebelt ist, ist das Gedönse beim Wein mit der Käsewagen, der Brotwagen, das ist alles Entertainment.
Ja,
das hat nichts mit der Qualität zu tun. Das ist Entertainment.
Ja.
Die vielen Teller, die vielen Gläser, die vielen, das, ne? Deshalb sollte man das auch nicht so abwertend oder nicht so herablassen sagen, weil Unterhaltung ist wichtig.
Ja, und man geht auch essen, um was zu erleben, was man zu Hause nicht
richtig.
Erleben kann. Also wer richtig. Macht das zu Hause? Trockeneis oder Angießen?
Ja.
Und ich muss noch mal kurz auf das Icarus-Buch zu sprechen kommen, weil da sind alle Köche drin, die werden vorgestellt.
Ich auch.
Du bist auch drin.
Ja.
Dein Rezept vom Hühnerfrikassee ist auch drin.
Ja. Gibt's das schon?
Ja.
Also wirklich?
Ich hab's
noch nicht.
Ich habe das PDF. Doch, ich habe das Buch auch. Das Buch
wirklich? Hör auf.
Ich betreue auch die Bücherseiten.
Hallo.
Deswegen.
Hallo, hast du gehört? Es gibt das Icarus. Ich habe das noch nicht. Verdammt. Stark. Ja. Welche Gerichte sind drin? Alle oder nee, welche sind drin?
Nur das Hühnerfrikassee.
Nur das Hühnerfrikassee, gut.
Ja. Und das Menü ist drin. Steckrübe hast du auch gemacht.
Mhm, genau.
Und da sind ja die Köche auch abgebildet und jeder hat in Handschrift so einen Leitsatz draufgeschrieben. Auf sein Foto.
Okay, was habe ich geschrieben?
Man liest von Perfektion, von Leidenschaft, von Glaube, ne? Sowas schreiben die Köche. Du weißt anscheinend nicht mehr, was du geschrieben hast.
Entspannt euch.
So ähnlich. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja.
Also ist Geduld deine Stärke?
Nein. Aber es ist eine Einsicht, die ich hatte im Leben. Okay. Eine der wichtigsten Einsichten in meinem Leben. Ja. Dass ich, Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke, aber ich übertrage meine Ungeduld nicht auf meine Umwelt.
Okay.
So, das ist, glaube ich, vielleicht das Geheimnis dahinter. Ich selber.
Was machst du mit dir selber aus, denn?
Ja. So, weil ich weiß, aber ich kann ja Leute treten, pushen, soweit ich will, irgendwie so, es führt zu nichts.
Mhm.
Sie müssen irgendwo auch ihr eigenes Tempo. Ich glaube, das ist das Geheimnis vom Zusammenleben mit anderen Menschen, mit anderen Dingen, dass man auch diese Welten, deren Tempi, deren Fähigkeiten, deren Fertigkeit erkennt, im Guten als auch im Schlechten.
Ja.
Es bringt nichts, in der Küche jemanden anzuschnauzen, weil er gerade im Service mit irgendwas überfordert ist, weil das nicht auf die Kette bringt. Wenn aber derjenige sich ohne äußere Bedingungen auch nicht anstrengt, auch nicht bemüht, auch nicht irgendwie mal den Finger rausnimmt und ein bisschen anzieht oder doch, dann darf man auch mal was sagen. Nicht schnauzen, aber man darf dann mal was sagen. Ich finde, das meine ich so ein bisschen damit. Es hat alles sein Momentum. Und auch eine Akzeptanz zu Sachen, das ist eigentlich das Wesentliche. Du musst auch mal akzeptieren, dass in bestimmten Situationen bestimmte Dinge einfach nicht möglich sind.
Ja.
Und das tue ich.
Ja. Das war doch ein schönes Schlusswort. Wir sind fast am Ende. Ich habe nämlich eigentlich immer so 5 Halbsätze, die Gäste vervollständigen können.
Sehr gut.
Der erste allerdings, vielleicht haben wir die schon im Fernsehen gesehen, und der ist: meine größte Küchenpanne war?
Das heißt, ich bin ganz ehrlich, ich mache seit 20 Jahren Kochfernsehen. Das ist eine Enzyklopädie der Fehlversuche derer, die ich gemacht habe. Aber eine der wesentlichen war wirklich damals in der Ausbildung. Ich musste Hummersuppe kaltstellen im Interconti. Die haben wir immer in großen Batches gekocht irgendwie. Wir haben immer ganz viele Karkassen gesammelt, ganz klassisch angesetzt. Und ich musste die runterkühlen. Und das haben wir damals auch im Waschbecken gemacht. Eis, Waschbecken, offener Topf, Wasserhahn an. Das dauerte. Das waren riesengroße Waschbecken.
Hat die Töpfe reingestellt?
Genau. Ja. Oh, und dann bin ich halt, weil das so lange dauerte, bin ich in den Rauchen gegangen. Dann habe ich mich mit der Kellnerin verplappert. Und dann, ach scheiße, und dann bin ich schnell wieder in die Küche gelaufen, da lief diese Suppe schon den ganzen Boden längst. Dann war ich halt praktisch nicht aufmerksam, der Wasserhahn lief über den Topf, in den Topf rein, das Waschbecken war verstopft, lief da drüber und wir hatten...
Verdünnt.
Und das war nicht nur ein Arbeitsschaden, es war auch echt ein wirtschaftlicher Schaden, hat mir auch 2 Tage Sonderurlaub eingebracht.
Das beste Essen meines Lebens bisher?
Stellvertretend für viele solche Momente. Ich war in Italien, habe mir die Produktion von einem Büffelmozzarella angeguckt. Wir haben diesen frischen Büffelmozzarella mitgenommen mit der Begleitung damals, sind in eine Hütte gegangen, die im Wald stand, haben ein Feuer angemacht. Es war banales Olivenöl, also sehr gutes Olivenöl, aber jetzt nicht mit dem Label, sondern handwerklich gemachtes Olivenöl. Es gab salzarmes Brot, irgendwie was älter war. Mhm. Wir haben dieses Brot mit dem Olivenöl geröstet, den Büffelmozzarella damals, einfach nur grob zerteilt, ein bisschen Meersalz und dazu ein Jahrgang Champagner. Mhm. Und genau diese Kombination, perfekt. Also es war ein perfektes Essen in einem perfekten Moment.
Ja.
Und solche Momente habe ich ganz viel,
ja,
wo es einfach in diesem Moment, ja, das perfekte Essen war.
Ja. Ja. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Dass ich eigentlich ein Feinschmecker bin.
Oha.
Hm?
Ja. Ja, aber jetzt ist es raus.
Nee, was wir anfänglich sagten, das Hochstilisieren von mittelmäßigem Streetfood finde ich wahnsinnig langweilig.
Mhm.
Wahnsinnig langweilig. Also dieser Klassenkampf, ne?
Ja.
Und ich muss schon sagen, wenn ich nicht vergleiche und wenn ich nicht im beruflichen oder im analytischen Modus unterwegs bin, liebe ich sehr gute Sterneküche.
Okay.
Und das ist ja mein Geheimnis.
Ja.
Man denkt ja immer, ich würde das nicht gut, aber es stimmt einfach nicht. Ich traue mir aber auch zu, sehr gutes Essen beurteilen zu können.
Ja.
Und Mittelmaß finde ich insbesondere in der gehobenen Küche schlimmer als in der Nichtwertungsküche.
Mhm. Aber wenn du jetzt von Hochstilisieren sprichst, so ein Butterburger von Max Strohe zum Beispiel, den er mit Jan Hartwig
Halte ich für Quatsch.
Serviert, aber vielleicht ist das ja auch was, dann die Leute stehen Schlange, keine Ahnung, 600 Burger verkaufen.
Schlange stehen für Essen finde ich sowieso dumm. Finde ich wirklich dumm. Also es ist Essen.
Ja, klar, ja.
Ja?
Aber es gibt es ja nun mal,
nein,
dieses Phänomen.
Also ja, es ist ein guter Burger, ohne Wenn und Aber. Das fand ich schon im Noma. Das Noma ist ein geiles Restaurant. Ich war da sehr oft sogar. Aber würde ich da um 3 Block Schlange stehen, nur weil die einen Burger machen, ist es Hackfleisch mit Brot. Entspannt euch mal ein bisschen. Also das ist wirklich Quatsch. Und da findest du an jeder Straßenecke mit der richtigen Demut, vielleicht nicht mit dem richtigen Marketing, herausragende Dinge. Und deshalb finde ich den Butterburger von Stroh, der ist lecker, der ist sogar sehr, sehr gut. Aber eigentlich finde ich auch ein bisschen dumm.
Ja, aber
weil lass doch die Burger den Burgerleuten, weißt du?
So, wozu? Was will ich? Das ist ja die Vorarbeit, die man geleistet hat, ja, wird in diesem Burger mitgegessen. Ich sage euch eins, wenn Max Struhe nicht die Geschichte hätte, die er hat, dieses Enfant Terrible, dieses Kerouac-Zeichen, dieses ein bisschen Charles Bukowski-Style, ne? So ein bisschen, oh, ich bin der Künstler, der Zerrissene. Mhm. Und nicht den Stern und nicht seine Geschichte und nicht sein mediales Auftreten. Was glaubst du, wie viele Leute würden Schlange stehen für einen Butterburger?
Ja, wenig auf jeden Fall. Danke. Klar. So. Aber vielleicht ist es ja auch
so. Und
sowas,
das meine ich nicht gegen Max, ne? Ja. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich mache auch so einen Blödsinn. Ja. Wir machen gerade Schnitzel bei uns. Das Ding, ich weiß nicht, wie viele Reservierungen ich hätte annehmen können. Und ich sage, das macht keinen Sinn. Ich mache Schnitzel nicht besser, wirklich nicht besser, als ganz, ganz viele ambitionierte Gasthäuser, die ein gutes Schnitzel bereiten. Ich mache es nicht besser. So, und die Leute kommen halt, warum? Weil ich irgendwie Weichreiter habe.
Ja, Schnitzel bei Melzer gegessen. Hä? Schnitzel bei Melzer gegessen.
Ja. Und warum mache ich das? Weil ich manchmal auch von Kreativität müde bin und einfach nur zugängliche Dinge machen möchte. Aber deshalb, ja, weiß nicht. Ich finde, das ist gut, das ist eine Story, aber ich würde mich da nicht anstellen.
Nee, aber dass die Leute vielleicht denken, okay, da ist ein geiler Burger, Max Struhe, was macht er eigentlich? Und dann so, okay, ach, der hat einen Stern in Berlin. Und dann vielleicht gucke ich mir das Restaurant mal an, vielleicht so als Türöffner.
Achso, ja, das ja, nee, als Marketingaktion super. Ja, ne? Nein, auch insgesamt toll, aber diesen Hype,
verstehe,
also Bedarf ist eines Nomas oder eines Strohs oder eines Melzers, eine Profanität so zu bringen, dass Leute auf einmal ein Ereignis draus machen, nein, das ist unverschämt.
Dann kommen wir zum nächsten Halbsatz, mein unverzichtbares Küchengerät.
Na, was soll ich sagen, Messer?
Ja. Viele, ich hatte auf Thermomix, gab es auch schon.
Wirklich?
Ja. Oft ist das Messer drin.
Na, ist ja, ne? Das ja, ist klar. So, weil, also das unterschätzen viele, über Schnittformen gestaltest du Geschmack. Das ist der erste Schritt zum Geschmack. Ja. Je kleiner, desto mehr Öffnung, mehr. Weißt du, also, wenn ich bestimmte, jede Schnittform hat oft einen Grund, warum man bestimmte Dinge in bestimmten, und damit stelle ich Geschmack her.
Ja.
Und ich merke ganz, ganz oft, dass ein Geschmack sich verändert, wenn ich ein Produkt auch nur anders zubereite. Es ist eigentlich Sushi-Sashimi. Das heißt, einfach nur Fisch runterschneiden und auf Reis klatschen, ist kein Sushi. Sondern wie viel Wissen dahinter steckt, dass eben ein Fisch auch in sehr viele Bestandteile zerteilt liegen werden kann, weil jede Struktur anders bissig ist. Deshalb die Menge des Reises auch angepasst werden muss und solche Sachen. Das ist für mich dann große Kunst.
Ja, ja. In 50 Jahren wird die Gastronomie...
Ja, ich glaube, immer noch sehr, sehr existent sein und wir harren der Dinge, die da kommen, was noch an Innovationen auf uns zukommen, insbesondere, ich glaube, in der Lebensmittelproduktion, Verarbeitung etc.
Der Roboterkoch.
Der auch. Auch da muss man gar nicht keine Angst vorhaben, denke ich, weil ob da jetzt eine Maschine irgendwas schwenkt in der Pfanne. Aber den Geschmack wird, glaube ich, nach wie vor auch in 50 Jahren, weil das ist, glaube ich, Kochen, das ist das, wofür ich auch einstehe, was hoch individuell ist und was ganz persönlich ist. Gutes Beispiel dafür, wie viele Menschen sagen, meine Mutter ist die beste Köchin. Und ich war schon bei Müttern, die so tituliert worden sind, die weit entfernt waren davon, beste Köchin zu sein. Aber diese emotionale Verbindung, die macht es aus. Der Erstkontakt. Warum gehe ich gerne ins Volksparkstadion? Weil ich das erste Mal als kleiner Butschi da war. Mhm. Wäre ich in Dortmund geboren, würde ich wahrscheinlich zu Dortmund gehen. Das ist Prägung. Und diese Prägung wird, glaube ich, keine KI dieser Welt irgendwann mal übernehmen. Wir hängen Mittag eins mit der Täugung sozusagen, sind wir in einer Verbindung zu jemandem. Selbst wenn wir im Bauch sind, sind wir schon. Und wir können schon Geschmack prägen im Bauch. Ja. Dann das nächste ist die Muttermilch, das Ganze. Plus die Sozialisierung dessen, was über Mahlzeiten. Wenn die Gesellschaft sich so verändert, dass Kommunikation irrelevant wird, dann haben auch wir ein Problem. Aber solange Menschen kommunizieren wollen, solange Menschen das Feuer noch irgendwo in sich drin haben, wird Gastronomie sich nicht so stark verändern. Mhm. Im Kern.
So, jetzt sind wir fast wirklich am Schluss. Es gibt noch eine Frage, die ich gerne stelle. Mal gucken, ob du sie beantworten kannst. Ja. Was gibt es denn für dein Team zu essen heute?
Heute weiß ich nicht, weil es ist täglich anders. Weiß ich. Wir haben auch da inzwischen Personalkoch. Also jemand, okay. Wir haben das Konzept so angepasst, dass
das nicht rotiert, dass es immer einer ist.
Okay. Genau, so. Ja. Dass wir da immer versuchen, da auch eine Qualität, weil das hat mich auch manchmal beschämt, mit welcher
Dass das nicht so ernst genommen wurde?
Richtig.
Okay.
Eher als Belastung empfunden worden ist. Aber da fängt für mich schon Kochen an. Ja. Wenn ich mir selber nicht bereit bin, schöne Momente, dann werde ich es auch für andere nicht können.
Ja, ja. Okay. Lieber Tim, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für deine Zeit.
Dankeschön.
Das war super interessant. Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.